Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 2. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz. Sie hält die Stellung, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Mittag oder bei Ihnen schon guten Nachmittag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, und einen wunderbaren Sonntag, wo auch immer, all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge, denn wir haben wieder einige spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Allen voran natürlich mit den neuesten Beschlüssen des, wie Sie ihn nennen, Wirbelwindes aus dem Weißen Haus. Diese haben diese Woche ja für viel Wirbel gesorgt. Unter anderem hat Donald Trump gefordert, 30.000 kriminelle Ausländer nach Guantanamo zu verfrachten. Er plant einen Iron Dome nach israelischem Vorbild auch in den USA. Und zu guter Letzt hatte er Umsiedlungspläne von Palästinensern nach Jordanien und Ägypten gefordert. Darüber und viele weitere spannende Themen möchten wir heute in unserer aktuellen Folge besprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie befinden sich wieder in Ihrem kleinen Dorf. Nachdem Sie letzte Woche in St. Petersburg waren Sie noch für einen kurzen Abstecher, wie Sie mir eben im Vorgespräch erzählt haben, in der russischen Hauptstadt in Moskau. Also, wie war Ihre Woche? Wie geht es Ihnen? Und wie war es im Reich des Bösen bei Putin persönlich in Moskau, Frau Kneißl?
Vielen Dank für die immer sympathische Nachfrage nach meinem Wohlbefinden. Ich bin dankbar, dass ich Ihnen sagen darf, Gott sei Dank geht es uns allen, den Tieren und mir, gut. Ich hatte eine sehr intensive Woche in St. Petersburg. Das ist dann immer Stundentakt. Ich hatte zudem eben auch sehr, sehr viele Prüfungen zum Abnehmen. Das war etwas Neues für mich, weil ich bislang an sich nur Seminare gehalten hatte ohne Examen. Aber diesmal haben wir eine größere Reihe gemacht mit der Bergbau-Universität mit Abschlussexamen, und das war ganz interessant. Plus hatten wir mehrere andere Termine noch und unsere üblichen Kamingespräche und Business Breakfast. Also es war sehr, sehr intensiv, aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Und ja, ich bin dann mit dem Sapsan, das ist dieser Städte-Schnellzug Moskau-St. Petersburg, noch 24 Stunden in Moskau. Und ich beginne immer mehr Moskau zu schätzen. Also St. Petersburg ist natürlich eine traumhaft schöne Stadt. Sie haben sie selbst besucht. Aber St. Petersburg ist nicht so, sage ich einmal, seriös wie Moskau. Und ich schätze an Moskau diese weitläufigen Boulevards, dieses mächtigere und große, die... Es ist besser auch organisiert vom öffentlichen Verkehr her. In den Straßen steckt man ja sonst, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Also ich war in der Tretjakow-Galerie für zeitgenössische Kunst, weil eine Bekannte von mir ist dort Kuratorin und hat eine eigene Ausstellung kuratiert. War sehr, sehr interessant, weil ich kenne zwar die alte Tretjakow-Galerie, also wo die Ripins und Schischkins und andere Meister ausgestellt sind, aber jene für zeitgenössische Kunst, sowjetischen Realismus, Rayonismus, hatte davon noch keine Ahnung. Das sind ganz speziell sowjetische Kunstrichtungen gewesen der 1940er, 50er Jahre. Und es war hochinteressant, mit dieser jungen Dame, die Kunsthistorikerin ist, das alles besuchen zu können. Und dann habe ich noch einige Freunde getroffen, aber im Zentrum des Reiches des Bösen habe ich mich nicht aufgehalten. Es war Sonntag und da machen alle zu.
Und jetzt sind Sie wieder bei Ihnen in Ihrer trauten neuen Heimat, und ich sehe gerade im Hintergrund, die Sonne scheint. Ja. Wie ist es aktuell? Ist es erträglich oder ist der kalte Winter doch sehr bedrückend? Wie ist das aktuell bei Ihnen?
Ja, wir warten alle auf Schnee und Frost, wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe. Es ist also für die Natur ist es nicht wirklich ideal, was sich da gerade abspielt. Die Vogeln zwitschern in der Früh ganz aufgekratzt, ihr Zizibi, Zizibi, also so wie die Kohlmeisen in Mitteleuropa, haben genau dieselbe Musik hier in der Früh. Aber es ist alles auf Deutsch gesagt Matsch. In Österreich ist das der Gatsch. Aber es ist, es sollte nächste Woche kälter werden und wir alle hoffen auf Schnee, damit die Zecken, Parasiten und so weiter sich für eine Zeit lang verabschieden. Und weil es einfach auch, es ist zu früh, also von Frost ist hier keine Spur. Und heute ist es besonders mild, sonnig, weil es war Nebelsuppe eigentlich viele Tage lang. Also ich war mit den Hunden am Fluss in der Früh spazieren, das war wunderschön. Ja, man muss den Moment genießen und nehmen, so wie er ist, und das Wetter ist so, wie es ist.
Ja, und auch ich warte in Bayern immer noch auf den kalten Winter, auf frostige Temperaturen. Sie sind natürlich da, aber nur in der Nacht. Tagsüber haben wir immer über 4-5 Grad und der Schnee lässt weiterhin auf sich warten. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne mal mit den politischen und geopolitischen Ereignissen der vergangenen 7 Tage beschäftigen, denn es war jetzt im Zuge der Amtseinführung der ersten, ja jetzt schon bald 14 Tage von Donald Trump im Amt, sehr viel los. Er hat jetzt auch das erste Gesetz seiner neuen Amtszeit unterzeichnet, und damit das verschärfte Vorgehen gegen bestimmte Migrantengruppen besiegelt. Er sagte, dieses Gesetz ist ein Meilenstein. Es wird die Leben zahlloser, unschuldiger Amerikaner retten. Dieses neue Gesetz verpflichtet Bundesbehörden, Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus in speziellen Haftzentren festzuhalten, wenn ihnen bestimmte Vergehen vorgeworfen werden. Dazu gehören neben Einbruch und Angriffen auf Polizeibeamte auch geringfügige Delikte wie Ladendiebstahl. Bisher war eine Inhaftierung nur bei sehr schweren Straftaten verpflichtend. Das verändert sich jetzt mit dem neuen Gesetz. Und ja, was in dieser Woche für die meiste Aufregung in der Presselandschaft gesorgt hat, war eine Ansprache von Donald Trump aus dem Weißen Haus. Dabei verkündete er am Mittwoch, dass er den bekannten US-Militärstützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba für die Inhaftierung von tausenden kriminellen Ausländern benutzen möchte. Per Dekret werde er die Ministerien für Verteidigung und Heimatschutz anweisen, mit den Vorbereitungen für das Lager für 30.000 Migranten in der Bucht von Guantanamo zu beginnen. Das war sicherlich der Aufreger dieser Woche. Weitere Ankündigungen waren, dass er auch ein Dekret unterzeichnet hat, um den Gender-Radikalismus in der US-Armee zu beseitigen. Dieses Dekret könnte faktisch zum Ausschluss von Transgendern aus den US-Streitkräften führen. Ja, Frau Kneißl, Woche 2 nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Wie verfolgen Sie diesen migrationskritischen Kurs des Präsidenten? Und was waren für Sie die wichtigsten Gesetze und Dekrete, die jetzt in dieser zweiten Woche verabschiedet worden sind?
Ja, Sie haben den Begriff Wirbelwind von mir vorhin zitiert, weil so hatte ich das in unserer E-Mail-Korrespondenz vor unserer Sendung auch kurz dargestellt. Wie gesagt, ich bin objektiv gesprochen fasziniert, mit welcher Energie, geballter Kraft er hier Rede und Antwort steht, seine Interviews macht, seine Besuche bei den Katastrophengebieten, North Carolina, was auch immer. Also er agiert und agiert in einem fort mit ungebrochener Energie. Dem zolle ich Respekt und Bewunderung. Und vielleicht zu seinen wichtigsten Maßnahmen ein Beispiel unter vielen: Kolumbien wollte an sich nicht Flugzeuge landen lassen, die mit kolumbianischen Staatsbürgern, die Teil dieser Ausweisungen waren, aufzunehmen. Daraufhin hat Trump, ich glaube binnen Minuten, ein Dekret verhängt und gesagt, na, wenn er das nicht tut, dann kommt sofort der 25% Tarif auf alle kolumbianischen Waren und, ich weiß nicht, es war noch eine Liste von anderen Maßnahmen, die er sozusagen bereits verschriftet hatte und die sozusagen als Rute im Fenster standen, woraufhin offenbar die kolumbianische Regierung sofort eingebrochen sein soll, so zumindest die mediale Darstellung, und diese Ausweisungsflieger durften weiterhin auf kolumbianischen Flughäfen landen. Und das wurde von einigen Kommentatoren in den USA, aber auch Lateinamerika so dargestellt: Seht, die Kolumbianer sozusagen brechen ein, und da sprechen wir von sehr, sehr vielen Staatsbürgern. Und das kann eben auch andernorts passieren, weil ich bin jetzt kein großer Kenner der Migrationsproblematik in den USA. Nur eines ist mir aus dem Lesen und vielleicht auch meinen wenigen US-Aufenthalten bewusst. Die Hispanic Community, die also lateinamerikanisch stammenden, also aus Lateinamerika stammenden Bürger, Residents, Illegalen, das ist eine weite Gruppe, die fällt mittlerweile demografisch ins Gewicht. Und da haben wir sozusagen die regulär dort sind und dann auch ihre politischen Karrieren machen. Nehmen wir einen Marco Rubio, der jetzige Außenminister, und ja, der US-Kongress ist voll von hispanischstämmigen Politikern. Plus aber natürlich auch haben wir eine sehr, sehr hohe Zahl an Hispanics und Afroamerikanern, die in die Armee gehen, weil nur dort sie sozusagen eine Chance für den Aufstieg haben. Das heißt, wir haben sie als demografische Gruppe, die wichtig ist, aber wir haben auch die Illegalen, und es geht um die Illegalen, es geht um diejenigen, die kriminell ein Strafregister haben. Und war in der Vergangenheit diese Problematik in erster Linie eine der mexikanischen, kubanischen, karibischen stämmigen Personen in den USA. So ist mittlerweile die mexikanische US-Grenze ein Durchzugsgebiet für Menschen aus Gesamt-Lateinamerika. Also da haben wir sowohl Bürger eben aus Kolumbien, Peru, die vielen kleinen mittelamerikanischen Staaten, vor allem auch Honduras, wo sich ja innenpolitisch sehr, sehr viel gedreht hat. Aber das war an sich Verbrecherstaat Nummer eins, wenn man so will, von der Kriminalitätsstatistik viele Jahrzehnte lang. Da hat sich sehr, sehr viel gedreht. Dort ist übrigens ein palästinensischstämmiger Präsident, rechtskonservativ, sehr, sehr politisch sozusagen am Werken. Ja, dass die kolumbianische Regierung hier gesagt hat, gut, wir wollen nicht riskieren einen Handelskrieg, der uns auf den Kopf fallen könnte. Wir nehmen diese Staatsbürger zurück. Was natürlich auch am Rande angemerkt, für all diese Heimatländer der jetzt Ausgewiesenen nicht unwichtig ist, ist all diese Personen, die illegal sich in den USA aufgehalten haben und die gearbeitet haben, ich spreche jetzt nicht von denen, die straffällig geworden sind, die haben ja auch Geld nach Hause überwiesen. Also via Western Union ihre 300, 400, 500 Dollar, was immer sie sozusagen nach Hause überweisen konnten. Und diese Remittances spielen ja dann wiederum für die soziale Versorgung der jeweiligen Großfamilie auch eine Rolle. Also nun will ich das nicht rechtfertigen und sagen, die Illegalen sollen bleiben. It's none of my business. Aber der Fall Kolumbien, würde ich mal sagen, war ganz interessant. Von seinen Maßnahmen betreffend eben Wiedereinführung von es gibt nur zwei Geschlechter, das hat ihm natürlich dann auch sofort wieder staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingebrockt, also im Sinne von nein, das geht nicht, und da klagen also jetzt verschiedene Transgender-Gruppen. Ein Wort noch dazu, als in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser schreckliche Absturz eines Passagierflugzeuges just über dem Flughafen von Washington passierte, soll nach den ersten Ermittlungen die Unterbesetzung des Fluglotsenbetriebes dafür kausal gewesen sein. Und Präsident Trump äußerte sich dann auch mit der Aussage, wiederholt sich, würde ich sagen, mit dieser Aussage, weil anlässlich dieses Desasters hat er es noch einmal zu Grund getan. Das hat auch sehr, sehr viel mit falscher Rekrutierung zu tun. Also wenn nicht nur Unterbesetzung von Fluglotsen, sondern offenbar diese vielen Diversitätsvorgaben in der Rekrutierung, in der Personalpolitik. Er meinte, also auch dieser Flugzeugabsturz hätte sozusagen mit einfach falscher Personalpolitik zu tun. Ich kenne nicht die interne Personalpolitik von großen US-amerikanischen Behörden und Unternehmen, aber es ist mir sehr wohl klar, dass die Rekrutierung in vielen Staaten, und dazu gehören sicherlich auch Deutschland und Österreich, in den letzten Jahrzehnten nicht mehr die Parameter angelegt haben, fachliche Ausbildung, ich würde auch sagen Charakter, Belastung, sondern es wurde dann wirklich im Rahmen einer sogenannten Affirmative Action, also einer positiven Diskriminierung, wurden Personengruppen bevorzugt, die nicht unbedingt dafür ausgebildet waren. Und das ist zweifellos ein Dilemma.
Mhm. Und Frau Kneißl, wie stehen Sie jetzt zu diesem migrationspolitischen Kurs des US-Präsidenten? Denn es ist ja auch hier bei uns in Deutschland jetzt im Zuge der Anschläge von Magdeburg und Aschaffenburg wieder eigentlich das Thema Nummer eins. Auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcasts wird gerade eine Zuwanderungsbeschränkungsgesetz verabschiedet. Es ist noch nicht final durch, ob es tatsächlich auch durchgeht. Aber das hat natürlich auch hier im Zuge des Falles dieser Brandmauer in Deutschland eine sehr große Rolle gespielt. Dieses Thema Migration ist in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen auch in den USA, aber auch generell hier im Westen, eigentlich neben den außenpolitischen Entwicklungen immer noch das Thema Nummer eins und hat auch Sie schon beschäftigt, als Sie Außenministerin von Österreich waren. Also begrüßen Sie da diesen migrationspolitischen Kurs von Donald Trump oder sehen Sie das doch eher kritisch? Wie blicken Sie darauf, Frau Kneißl?
Also ich bin jetzt wirklich nicht mit den Details des Kurses von Trump so vertraut. Er macht zum einen mal klare Kante, was Illegale, Irreguläre anbelangt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe zuvor erwähnt, es gibt eine ganz große Hispanic-Bevölkerungsgruppe. Ohne die würde das US-amerikanische Heer nicht funktionieren. Ohne die wären vielleicht doch ein Drittel der Kongressabgeordneten nicht dort, wo sie sind. Also die Hispanics bilden eine wichtige demografische Bevölkerungsgruppe. Aber unter den Irregulären haben wir natürlich auch genug, die ein gewisses Wirtschaftsleben am aufrechterhalten. Also die Bauarbeiter, die Gärtner, die Kindermädchen, also das alles sind, würde ich mal sagen, auch zu einem Teil irregulärer. Ja. Und jetzt ist natürlich der große Katzenjammer angesagt, weil diese Leute fallen weg oder gehen in den Untergrund oder wie auch immer. Also ich kenne jetzt nicht so sehr die Details und von wie viel Irregulären wir sprechen, aber ich würde sagen, die Situation Deutschland und USA, diese Situation ist nicht vergleichbar, weil die in den letzten Jahrzehnten in die USA eingewandert sind, sei es regulär mit allen Papieren, sei es irregulär sozusagen nur zum Arbeiten gekommen oder um eben straffällig zu werden, Drogenhandel, Stichwort, war immer schon ein Problem in den USA, gerade zwischen Kolumbien und Mexiko und den USA. Die sind nicht vergleichbar. Wir haben in den USA, wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, doch auch in weiten Teilen eine Familieneinwanderung. Das heißt, die Leute sind in gewisser Weise dann auch von einer existierenden Diaspora aufgenommen und versorgt worden. Was in Deutschland gerade mit den schwer straffällig gewordenen und nie mit Asylstatus versehenen Rechtsbrechern wie Aschaffenburg, wie Magdeburg und so weiter zu tun hat, da haben wir doch eine große Gruppe, die aufs deutsche Staatsgebiet gekommen ist, wo es überhaupt keine Papiere gibt, wo, ich wiederhole einen Satz von letzter Woche, wo klares Staatsversagen vorliegt. Und ich würde sagen, das Staatsversagen ist in Deutschland viel, viel heftiger und auch in Österreich, als es in den USA ist und wo eben jetzt ein Trump massiv durchgreift.
Ja, und im Unterschied zu vielen anderen Ländern gibt es hier in Deutschland keinerlei Konsequenzen für dieses Staatsversagen. Es kam zu keinem Rücktritt. Nancy Faeser von der SPD ist bis heute Innenministerin des Landes. Auch das ist sicherlich eine Beschreibung, ein Zustand, der sich schnell hier ändern muss. Aber Frau Kneißl, lassen Sie uns noch auf Umsiedlungspläne von Donald Trump zu sprechen kommen, wenn wir hier schon beim Thema Migration sind, die diese Woche auch für Schlagzeilen gesorgt haben, zu Recht für Schlagzeilen gesorgt haben. Denn er hat sich jetzt dafür ausgesprochen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen, wie er sagte, und die dort dort lebenden Palästinenser in anderen arabischen Ländern unterzubringen. Das sagte er jetzt vergangenes Wochenende vor Journalisten in seiner Air Force One. Er sprach von 1,5 Millionen Menschen, die man in die umliegenden Länder nach, er schlug dann namentlich Ägypten und Jordanien, einfach umsiedeln solle. Ägypten und Jordanien wiesen Trumps Vorschläge allerdings umgehend zurück. Jordaniens Außenminister erklärte, sein Land sei strikt gegen Zwangsumsiedlung von Palästinensern. Und auch die Vereinten Nationen haben sich zu Wort gemeldet und verurteilten die Pläne des US-Präsidenten. Der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen meinte auf Nachfrage eines Journalisten, natürlich sind wir gegen jeden Plan, der zur Zwangsvertreibung von Menschen oder zu irgendeiner Art von ethnischer Säuberung führen könnte. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Äußerung von Donald Trump verfolgt zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern? Er hatte jetzt ja auch noch im Laufe dieser Woche eine 2000-Pfund-Bombe an Israel freigegeben. Das war unter Joe Biden, ging das nicht durch. Er meinte jetzt in einem Interview, sie haben für sie bezahlt und warten schon lange auf sie, wir können sie liefern. Er hat das also quasi ganz pragmatisch rechtfertigt, dass jetzt diese 2000-Pfund-Bombe an Israel geliefert werden soll. Aber um nochmal da auf die Palästinenser zu sprechen zu kommen, zeigt da Donald Trump jetzt sein wahres Gesicht, Frau Kneißl?
Ja, das mit dieser Umsiedlungsthematik, Deportation von Millionen von Menschen, das ist das erste Mal, dass ich das aus dem Munde eines US-Präsidenten höre. Es wurde in nationalreligiösen Kreisen in Israel seit Jahrzehnten debattiert und auch teilweise umgesetzt, also in Parteiprogrammen. Ich höre es aber zum ersten Mal sozusagen aus Washington und das kann ich mir nur dahin erklären, dass das sozusagen, ich spekuliere jetzt einmal und ich bitte um Verzeihung für diese etwas blumige Antwort, aber vielleicht wurde das am Sonntagmorgen vor mit Frühstückstisch sozusagen unter den Trumps, seinen Schwiegersohn Kushner und so weiter mal debattiert, weil ich hatte vor einigen Monaten einmal in unserem Podcast erwähnt, dass Kushner, eben der Mann von Ivanka Trump, der ja auch der Autor, der wesentliche Macher dieser Abrahamsabkommen ist, die unter großen Anführungszeichen gesetzte Normalisierung zwischen einigen arabischen Golfstaaten und Israel erreichten. Es geht vor allem um Business, es geht nicht wirklich um eine Aussöhnung oder so etwas wie Frieden. Aber dass eben besagter Kushner und seine Investorengruppe ja schon einmal geschwärmt haben von der Waterfront von Gaza. Ja, also es ist dort jetzt alles platt gemacht und es gibt Leute, die sozusagen Investitionspläne wälzen. Wie könnte man Gaza, nachdem jetzt alles platt ist und die Menschen sozusagen vor dem Nichts stehen, wie könnte man dort Strandresidenzen bauen? Da gibt es auch mittlerweile schon Immobilienanzeigen, die im Internet kursieren, in Ivritisch. Ich habe die gesehen und das sind keine Fake-Sachen. Also das ist das eine. Und vielleicht ist das sozusagen interne Gedankenaustausch unter den Trumps als solchen, würde ich nicht ganz ausschließen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es State of the Art ist, das ist sozusagen jetzt wirklich ein Projekt, das State Department vorlegen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja? Oder ich will es mir nicht vorstellen, weil dann können wir alles, was in den letzten Jahrzehnten an Ideen gewälzt wurde von Zwei-Staaten-Lösung und so weiter, wirklich ad acta schreiben. Das war's dann, ja. Dann sollte man auch viel ehrlicher sein. Und so wie die Hamas und so wie die Nationalreligiösen, die sagen, es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung, es wird kein Palästina geben, beziehungsweise ein Israel hat kein Existenzrecht, aus Hamas-Sicht gesprochen, dann sollte man das auch so handhaben und sagen, okay, dann müssen die einen oder anderen gehen. Ja. Und dann sehen wir, dass das nicht nur Rhetorik und Aktion ist zwischen den wesentlichen Kontrahenten in der Region, sondern eben auch in Washington. Und ich würde mal vermuten, dass hier früher oder später gewisse Leute im State Department oder die General, die Stabschefin von Trump hier die Reißleine zieht. Es war halt eine, belassen wir es mal damit, eine der vielen wilden Forderungen von Trump, die eher für das Spektakel gedacht sind, wie beispielsweise der Kauf von Kanada.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dementsprechend ordnen wir das Ganze jetzt auch mal ein. Ob das wirklich ernst gemeint und durchdacht war, das wage ich persönlich zu bezweifeln. Er stellt ja immer wieder derartige Forderungen. Sie haben es ja gerade schon gesagt, beispielsweise soll Kanada der 51. Bundesstaat werden, der USA eine ähnlich realitätsferne Behauptung davon von Donald Trump oder Forderung besser gesagt. Aber bleiben wir mal in Nahost, denn im Zuge des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel sind jetzt diese Woche hunderttausende Palästinenser zurück in ihre zerstörte Heimat in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. Das israelische Militär hatte vorher den sogenannten Netzarim-Korridor geöffnet, der den Süden des Gazastreifens vom Norden trennt. Die Vereinten Nationen sprachen auf der Plattform X von Hunderttausenden, die in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt sind. Die Hamas nannte diese Rückkehr einen Sieg für unser Volk. Israel sei mit seinen Plänen gescheitert, das Gebiet besetzt zu halten und Palästinenser umzusiedeln. Jetzt haben auch im Zuge dieser Waffenstillstandsvereinbarung wurden jetzt 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen, darunter auch mindestens 30 wegen Mordes Verurteilte, sowie einige Frauen und auch Minderjährige. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie da diese Entwicklung? Ist das jetzt ein weiterer Weg zu einem langfristigen Waffenstillstand, zu einer langfristigen Befriedung der Situation, der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas? Oder sehen Sie auch diese Entwicklung kritisch? Denn es gibt ja auch immer wieder Meldungen, beispielsweise jetzt aus dem Westjordanland, wo in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Razzien zahlreiche sogenannte Terroristen, also das sind oftmals einfache Einwohner, die da leben und von Israel als Terroristen bezeichnet werden, aufs Übelste massakriert und umgebracht werden. Also ist diese Entwicklung jetzt ein Weg zum Frieden oder blicken Sie da kritisch drauf, Frau Kneißl?
Das Wort Frieden würde ich in keiner Weise in den Mund nehmen. Also es ist eher, sind wir wieder bei Conflict Management gelandet. Ja, also es gibt Conflict Resolution und es gibt Conflict Management, also Verwaltung eines Dramas. Und während eben in Gaza nun gewisse Fortschritte, Mini-Fortschritte zu sehen sind, die Rückkehr von fast 1 Million Menschen ja zurück wohin, die brauchen jetzt Zeltlager, weil es alles zerstört im Norden Gazas. Das ist ja nicht so, dass die jetzt in ihre Häuser gehen können, dort ist wirklich alles platt gemacht, ja, von der Wasserleitung bis zum Spital. Also da haben wir nicht wirklich so etwas wie Normalisierung. Es ist nur eine Rückkehr dieser Menschen, die vorher zusammengepfercht waren in einem anderen Teil dieser paar hundert Quadratkilometer, die der Gazastreifen ausmacht. Und Sie haben es erwähnt, zeitgleich geht die Gewalt sehr, sehr heftig weiter in Ostjerusalem und im Westjordanland. Also wir haben jetzt nicht mehr die nächtlichen Beschießungen mit 80 Toten hier, 200 Toten dort. Das nächste Massaker, wie wir es fast 1,5 Jahre jetzt im Gazastreifen hatten. Aber wir haben in der Westbank eben heftige Zusammenstöße, die teilweise ja auch von der Exekutive der palästinensischen Autonomiebehörden sozusagen auf Seiten Israels mitgetragen werden. Das ist vielleicht auch noch anzumerken. Das entgeht, nachdem es ja null Berichterstattung gibt zu dieser ganzen grauenhaften Problematik im deutschsprachigen Raum. Ich sehe hier meistens das französische Fernsehen, das ich wunderbar empfangen kann. So viel zu den Möglichkeiten zu medialen eben Zugang. Und in den französischen TV-Nachrichten sehe ich Bilder aus der Westbank, sehe ich Bilder von israelischen Armee, die mittlerweile 17 Kilometer vor Damaskus steht und sagt, von hier gehen wir nicht mehr weg. Ja. Diese beiden anderen Fronten, die sind offen und der sogenannte Waffenstillstand, Feuerpause im Südlibanon funktioniert ja auch mehr schlecht als recht, weil hier dauernd libanesische Zivilisten Opfer von Raketenangriffen israelischer Seite werden. Und daher ist das alles wirklich mit großer Skepsis zu beobachten. Was den fortlaufenden Austausch von palästinensischen Gefangenen einerseits und den israelischen Geiseln andererseits anbelangt, so sei hier auch vielleicht darauf hingewiesen, dass einige der Geiseln nicht in Hamas-Kontrolle waren, sondern wie auch immer unter anderen Gruppen, ob sie jetzt aufgeteilt wurden oder ob sie von vornherein vom islamischen Dschihad oder anderen Splittergruppen entführt und sozusagen gefangen gehalten wurden, weiß ich nicht. Aber wir haben gesehen in den Bildern, also zumindest die ich hier über verschiedenste Fernsehsender wahrnehme und auch Videos auf Telegram-Kanalen, dass sehe ich, dass das alles etwas chaotisch und auch manipulativ abläuft. Also die Hamas oder auch der islamische Dschihad machen daraus dann schon ihre eigene Show auch. Ja. Ich will jetzt kein Kritiker oder nicht die sozusagen Gouvernante von außen sein, aber das könnte man anders machen. Ja. Das schaffen auch andere Terror, Freisteller, Widerstandsgruppen, wie immer man sie nennen will. Ja. Gefangenenaustausch gehört dazu, zu einem Konflikt. Und das kann auch anders funktionieren. Also technisch liegt das alles in der Hand des jeweiligen Komitees vom Internationalen Roten Kreuz, das die technischen Kontakte herstellt, das die Kommunikation ermöglicht. Und wir sehen dann auch da und dort eben die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Aber natürlich machen die Hamas-Kämpfer daraus ihre Show. Das ist nicht in Abrede zu stellen, weil auch mich persönlich hat wirklich überrascht die Menge an Hamas-Kämpfern, die da mit ihren Toyota-Pickups und Waffen ihren Uniformen sozusagen weiterhin vorhanden sind. Ich bin ein wenig davon ausgegangen, ein Großteil dieser Kämpfer ist mittlerweile tot, verletzt, im Untergrund, wo auch immer, aber die sind alle da. Ja. Und wenn man diese Bilder sieht, da sieht man regelrecht ein Meer von Hamas-uniformierten Kämpfern. Ne? Und was den Austausch der Personen anbelangt, ich habe mir Videos angesehen, die ich auch auf arabischen Sendern und so weiter sehe. Und wenn man dann die Kurzbiografien dieser Personen liest, ja, wie Sie richtig gesagt haben, das sind Personen, die waren an sich wegen Mordes, Anschlägen zu lebenslanger Haft verurteilt oder 25 Jahren. Und da ist dann natürlich wiederum ihre Kritik auf israelischer Seite, warum lasst ihr die frei? Ja. Ich verstehe die Logik in all dem schon lange nicht mehr, wenn da überhaupt noch irgendeine Logik ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Kritiker von Netanyahu, die sozusagen noch einmal ein Stück rechts von ihm stehen, verstehe. Aber fragwürdig ist da manches. Ja, weil ich glaube, es gibt genug palästinensische Häftlinge, dieses vielen sogenannten Verwaltungshäftlinge, die ohne irgendeine Anklage, ohne irgendeine Einbindung eines Richters Monate, Jahre lang in sogenannter Verwaltungshaft sitzen. Es gibt genug Kinder, die einsitzen. Warum nicht alle die mal freilassen? Ja. Das verstehe ich nicht, aber das sind wahrscheinlich die Forderungen der Hamas bzw. des palästinensischen Dschihad. Und wie gesagt, das Kämpfen und Sterben und Vertreiben vor allem geht im Westjordanland und in Ostjerusalem weiter.
Ja, und fragwürdig ist nicht nur das, was dort in Israel, in Gaza, in der Westbank und im Libanon passiert, sondern auch das, was in Syrien jetzt in den vergangenen Monaten nach dem Sturz von Bashar al-Assad, dem Präsidenten des Landes, geschehen ist. Und dort wurde jetzt der neue starke Mann von Damaskus, Abu Muhammad al-Jawlani, für eine Übergangszeit zum Präsidenten des Landes ernannt. Er sei jetzt ermächtigt, einen Legislativrat zu bilden, der bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung tätig sein wird. Die neue Führung Syriens hat jetzt die seit 2012 geltende Verfassung des Landes für ungültig erklärt. Aufgehoben seien jetzt demnach alle Gesetze, die im Rahmen der Notstandsverordnung erlassen wurden. Und ja, die neuen syrischen Machthaber, die kündigten jetzt auch die Auflösung aller Sicherheitsdienste und die Neuaufstellung der Armee an. Ein Sprecher der Islamisten sagte, ich zitiere ihn einmal, wir erklären die Auflösung aller vom gestürzten Regime geschaffenen Sicherheitsdienste mit allen Einheiten und Namen und allen bewaffneten Formationen, die von ihm geschaffen wurden. Und wir kündigen die Bildung eines neuen Sicherheitsdienstes an, der für die Sicherheit der Bürger verantwortlich ist. Und ja, der neue starke Mann von Syrien, al-Julani, hat jetzt in einem Interview bekannt gegeben, dass die Ausarbeitung einer ersten Verfassung rund 3 Jahre dauern könnte und bis zu Wahlen noch ein weiteres Jahr vergehen würde. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung in Syrien? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich habe es schon mal kundgetan, weil wenn wir uns nur jetzt rein jetzt mal wirklich von Zeitraum ansehen, am 8. Dezember, also nicht einmal 2 Monate ist es her, dass diese ehemaligen Al-Nusra Milizionäre, Terroristen, Al-Nusra ist ein Ableger Al-Qaida, islamischer Staat im Norden Syriens gewesen, haben dort 12 Jahre lang gekämpft, gemordet, dass diese Gruppe jetzt mittlerweile nicht nur salonfähig ist, sondern der absolute Ansprechpartner ohne Wenn und Aber des Westens. Nun kann man hier einwerfen, ja, auch es gab auch eine russische Delegation, ja, von russischer Seite war der Vizeaußenminister Bogdanov vor einigen Tagen dort. Russland hat aber auch eine andere Geschichte in Syrien. Also da geht es um 2 Militärbasen, da geht es um die vielen russischen Staatsbürger, die auch, also Doppelstaatsbürger, die in Syrien auch sind. Also das sind sehr, sehr viele ganz klare Fragen, die, würde ich mal sagen, auch technisch besprochen werden müssen. Und vielleicht zum Unterschied, was ist, ob eine Frau Baerbock und ihr französischer Amtskollege auf Ministerebene Jalani besuchen, Abu Shara, oder ob ein Beamter, weil der Vizeaußenminister ist kein gewählter Politiker, ist Beamter, ist was wieder Generaldirektor einer großen Sektion im russischen Außenministerium kommt. Aber jedenfalls auch von russischer Seite gab es sozusagen Besuch. Der wichtigste Besuch war zweifellos der des Emirs von Katar. Katar war lange auch Stützpunkt der Hamas. Katar hat lange auch für den Gazastreifen sozusagen die Gelder geliefert. Katar, nur als Anmerkung noch, ist der wichtigste Flüssiggasexporteur. Sind sehr, sehr früh ins Flüssiggas eingestiegen, sind auch ein wichtiger Geschäftspartner für deutsche Unternehmen. Sitzen in der Deutschen Bank aufgrund ihrer Unternehmensanteile, sitzen in Volkswagen, ich glaube mit 2 Aufsichtsräten. Also Katar ist ein wichtiger Akteur und in Frankreich noch viel mehr als in Deutschland. Aber jedenfalls der Emir Al-Thani von Katar war eben auch dort und das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Also die sind jetzt mehr als salonfähig geworden und das Ganze auf völlig fragwürdigen politischen Grundlagen, weil diese Aussage, wir brauchen jetzt mal 3-4 Jahre, um eine Verfassung auszuarbeiten und dann werden wir Wahlen ausrufen, das erscheint mir, wie gesagt, ein Humbug. Wir haben das schon einmal vor ein paar Wochen besprochen, weil es gibt so viele Verfassungsentwürfe, es gab so viele Vermittler. Der wohl wichtigste Vermittler in der Syrien-Problematik war im Jahr 2012, 2013 Kofi Annan, der ehemalige UNO-Generalsekretär, ein erfahrener Vermittler. Als der das Handtuch warf, war mir damals klar, die Lage wird sich nicht verbessern. Und das war leider auch so, weil wenn jemand hier noch hätte vermitteln können, dann wäre es Annan gewesen. Alle, die nachfolgten und der aktuelle UNO-Sondergesandte Pedersen, ich will jetzt keine schlechten Worte über ihn verlieren, aber der ist wirklich ein Fliegengewicht, ja, im Vergleich zu Annan und auch sonst. Da sieht man, dass auf UNO-Ebene, auf regionaler Ebene, also vor allem die Regionalmächte Katar und Türkei, ich glaube, es war mittlerweile auch der türkische Außenminister bereits in Damaskus, da ist eine absolute Normalisierung entstanden und weit über die Normalisierung hinaus, es ist der Wunsch zu investieren in Syrien und mit diesen aktuellen Machthabern. Und es war ja auch der Außenminister wirklich unter großen Anführungszeichen gesetzt in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Ich habe das in unserer letzten Sendung etwas ironisch aufgegriffen, weil mir wurde im Jahr 2019 in Davos allerhand an den Kopf geworfen, dass ich sozusagen so eine Art Gott sei bei uns wäre. Aber ich glaube, die Mörder von Damaskus werden eben, ob in Davos oder wo auch immer, freundlicher aufgenommen. Und ja, das ist die Situation. Zeitgleich finden in Syrien Hunderte, vielleicht auch Tausende von Exekutionen statt, von Alawiten, von Personen, die der Lynchjustiz zum Opfer fallen. Gibt bereits gewisse Zwangsvorgaben, also auch für nicht-muslimische Frauen, sich zu verschleiern. Und wir haben einen hohen Prozentsatz an syrischen Christen und anderen nicht-sunnitischen Volksgruppen, die sich eben, oder auch sunnitischen Frauen, die sagen, wir haben in Syrien die letzten 100 Jahre ohne diese islamistischen Vorgaben gelebt, weil von einer Verschleierung ist im Koran nirgendwo die Rede. Und daher ist vieles, mich bringt vieles zum Staunen, bestürzt, aber wir sehen, wie innerhalb von nicht einmal 7 Wochen es zu einer Normalisierung gekommen ist. Wenn ich jetzt erinnere an Personen wie Arafat, PLO, Gaddafi, der durch einen Staatsstreich im Jahr 69 an die Macht kam, ja, die brauchten Jahrzehnte, bevor sie sozusagen in Berlin oder Paris salonfähig waren.
Ja, und hier ist man salonfähig, wenn man sich einfach für die, sagen wir mal, die Interessen des Westens einsetzt. Und wir hatten ja schon über diese bemerkenswerte Wandlung gesprochen von den ehemaligen Terroristen, den moderaten Dschihadisten, wie sie von führenden Blättern hier in Deutschland genannt worden sind. Es geht, auch das kann man nochmal abschließend dazu sagen, in der Politik niemals um Moral. Es geht immer nur um eiskalte geostrategische Interessen. Ja, Frau Kneißl, wir werden das weiter verfolgen, aber wir sollten uns jetzt heute auch nochmal damit beschäftigen, was jetzt rund um Russland und neuen EU-Sanktionen beschlossen worden ist, denn während einer Sitzung am Montag haben sich die Außenminister der Europäischen Union auf die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland geeinigt und wie Kaja Kallas, die neue EU-Außenbeauftragte, auf Twitter berichtete, sollen Moskau dadurch weiterhin Einnahmen entzogen werden, um die Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu erschweren. Und ja, in der vergangenen Woche erschien eine Verlängerung der Sanktionen aufgrund der Position Ungarns noch bedroht. Viktor Orban hatte bereits im Dezember letzten Jahres seine Bedenken geäußert und knüpfte die Zustimmung von Ungarn an Garantien zur Energiesicherheit Ungarns. Ja, und bei der Sitzung am Montag wurde Ungarn dann diese Garantien gewährt. Das teilte der ungarische Außenminister Peter Cioto in einem Beitrag auf Facebook mit. Dort schrieb er, dass sich die Europäische Kommission verpflichtet hat, die Erdgaslieferung und Ölpipelines in die EU-Mitgliedstaaten zu sichern. Außerdem würde Brüssel auch von der Ukraine Garantien für die Aufrechterhaltung der Lieferung fordern. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie das beobachtet? Da die Position von Ungarn, ist Ungarn da eingeknickt oder Glauben Sie dieser Darstellung von Peter Szijjártó, dass die ungarischen Forderungen erfüllt wurden, und ist es daher legitim, dass Ungarn dann seine Position und seine Haltung angepasst hat?
Sie haben es richtig gesagt, angepasst. Ja. Also Viktor Orban hatte vielleicht auch mehr Rhetorik als dann wirklich Aktion jeweils gezeigt in den letzten 3 Jahren. Ja, er ist der hochgelobte einzige EU-Regierungschef, der immer wieder darauf hinweist, es müsste sozusagen zum Gespräch mit Moskau kommen. Da ist er neben Robert Fico der Einzige. Nur wenn es dann hart auf hart geht, bricht Orban regelmäßig ein. Er passt seine Situation, seine Ausgaben sozusagen an. Und diesmal stand doch einiges an der Kippe, weil, erinnern wir uns, es wurde auch eine wesentliche Energieinfrastrukturanlage in der Türkei beschossen von mit NATO-Material von der Ukraine ausgehend. Das hat dann doch für großen Wirbel gesorgt. Und weil dieser Verteiler sehr wichtig ist, gerade auch wiederum, was die Energielieferungen in Richtung Mitteleuropa und vor allem im Ungarn anbelangt. Aber Orban hätte ja gemeinsam mit Robert Fico jetzt sozusagen das Ganze wirklich mal durchziehen können und schauen, was dann passiert. Ja? Also das hätte ich unter Anführungszeichen vielleicht mal interessant gefunden. Ja? Ich bin sicher, dass die Europäische Kommission irgendwie dann wiederum einen Ausweg gefunden hätte und zu sagen, jetzt ändern wir aber die Geschäftsordnung und es ist uns völlig egal, wie 2 unserer Mitglieder stemmen. Wir brauchen diesmal keinen Konsens. Also es wäre alles möglich gewesen, aber ich würde mal sagen, zur Ehrenrettung und für die Geschichtsbücher wäre es ganz interessant gewesen, wenn Bratislava und Budapest wirklich hier mal bis ans Ende gegangen wären und nicht nur in vielen Interviews viel ankündigen, was ja dann auch wieder in der russischen Presse sehr, sehr stark rezipiert wird. Also wann immer Robert Fico und Orban oder Peter Szijjártó etwas sagen, und Peter Szijjártó ist oft in Moskau bei Kongressen, bei Tagungen, also er ist dann sozusagen derjenige, der am meisten interviewt wird. Aber wenn es dann hart und fad geht, dann tun sie wiederum nichts.
Woran, wenn ich da mal kurz dazwischen fragen darf, woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass man dann, wenn es hart auf hart kommt, dann doch sich pro EU entscheidet?
Es mag zum einen damit zusammenhängen, dass beide, aber vor allem Ungarn, Nettoempfänger sind. Also sie sind nicht Nettozahler. Also man kann sie ja dann doch irgendwo erpressen mit die eine oder andere Milliarde gibt's nicht. Und es wurden ja bereits, ich glaube, es wurde zumindest 1 Milliarde mal jetzt aus einem Fonds gekürzt. Aber da ging es nicht wegen der Russlandpolitik, sondern da ging es um LGBT und Werte. Ja. Ich würde mal sagen, aber das ist wirklich so nur meine Annahme, dass das vielleicht ein Grund ist. Aber ich würde sagen, gerade bei Viktor Orban ist eine völlige Fehleinschätzung der westlichen Presse dahingehend, dass er immer wieder als Russland-Freund dargestellt wird. Präsident Putin, Kreml-Sprecher Dmitri Peskov haben selber gesagt, dass die Gespräche mit Orban eigentlich immer sehr intensive, sehr harte sind. Und dass Orban, er ist in erster Linie ein Ungar, der ungarische Interessen vertritt, und von seiner gesamten politischen Prägung war er eigentlich immer sehr russlandkritisch. Ja? Also Orban wurde der Superstar der Christdemokraten im Jahr 89, als er eine Brandrede gegen die Sowjetunion hielt. Und das tat er im Juli 1989, als noch überhaupt nicht klar war, dass sozusagen die Berliner Mauer fallen würde. Und er hat sicherlich in früheren Jahren damals sehr, sehr viel Rückgrat, sehr viel Mut bewiesen. Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere an seine vielen Medienspektakel, wenn ich das so etwas scharf sagen darf, seit 1. September letzten Jahres, als er für 6 Monate die EU-Präsidentschaft innehatte, da ist er nach Moskau geflogen, da ist er nach Peking geflogen und hat viel, viel angekündigt. Und er hatte seinen Haus- und Hofjournalisten Roger Köppel da sozusagen als Sprachrohr auch im Gepäck am Flieger, der dann also immer ganz begeistert und leidenschaftlich dieses oder jenes sozusagen berichtete. Ich fand das alles nicht sehr seriös, ehrlich gesagt. Aber geschehen ist dann so gut wie nichts. Ja. Und wenn man jetzt ernsthaft Außenpolitik betreiben will, Friedenspolitik oder was auch immer, ja, dann muss ich diskret irgendwo ansetzen und sagen, wir sehen dazu, dass dieses oder jenes vorangeht, ja. Und das ist nicht passiert, ja. Also auch bei diesem 16. Sanktionenpaket, das Russland jetzt nicht weiter schmerzen wird, sind sie eingebrochen und sie hätten, ja, ich tue mir vielleicht leichter, aber sie hätten anders handeln können. Wenn Fico und Orban gemeinsam hier mal Kante gezeigt hätten.
Ja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, wahrscheinlich sind es dann doch die EU-Gelder, auf die Ungarn einfach angewiesen ist und wodurch sie dann eben ein Stück weit, wie Sie gesagt haben, erpressbar werden. Das wäre jetzt auch meine Interpretation. Aber kommen wir, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch auf die Wahlen in Weißrussland zu sprechen. Denn der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat jetzt bei den Wahlen am vergangenen Sonntag das Mandat für seine 7. Amtszeit gewonnen und damit seine bereits 3 Jahrzehnte währende Herrschaft in der ehemaligen Sowjetrepublik um weitere 5 Jahre verlängert. Lukaschenko setzte sich gegen seine 4 Mitbewerber durch und erhielt 87,6% der Stimmen. Keiner der anderen Kandidaten erhielt mehr als 5% der Stimmen. Putin gratulierte bei einem Treffen, bei einem Telefonat dem 70-Jährigen zur Wiederwahl und bezeichnete den Sieg als klare Bestätigung seiner hohen politischen Autorität und der unbestreitbaren Unterstützung der Bevölkerung für den Kurs der Regierung. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte die Wahl am Sonntag als Scheinwahl kritisiert und angekündigt, die EU werde ihre restriktiven und gezielten Maßnahmen fortsetzen. Die deutsche Außenministerin Baerbock sprach von einem bitteren Tag für die Bevölkerung des Landes. Frau Kneißl, wie bitter war denn diese Wiederwahl für die Bevölkerung der Weißrussen?
Alexander Lukaschenko ist ein Phänomen, würde ich mal sagen. Und ich sehe ihn jetzt auch erst seit einigen Jahren anders, als ich ihn vielleicht zuvor gesehen hatte. Nicht, weil ich jetzt ein ironisch gesprochen ein Opfer der russischen Propaganda geworden wäre, sondern ich sehe einfach und lese über ihn hier jetzt sehr, sehr viel mehr, als ich das vielleicht in früheren Jahren tat. Und da war mein Interessensgebiet wirklich ausschließlich Westasien, Iran. Ich habe das wirklich im Tagesrhythmus verfolgt. Jetzt lese und sehe ich doch viel, viel mehr auch was Minsk anbelangt. Wir hatten noch einen runden Tisch zur Frage Belarus und Russland vor einigen Wochen und da habe ich mich dann eingelesen und habe mit vielen Studenten gesprochen, auch mit weißrussischen Studenten. Es waren verschiedenste Ansätze, nicht nur einmal. Es gab in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, mindestens 2 oder 3 große Anläufe, eine Farbrevolution in Weißrussland durchzuziehen. Das ist nicht gelungen. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass vielleicht Moskau Minsk zur Seite gesprungen ist, sondern das hat schon auch mit der Person Lukaschenko und mit der Art und Weise, wie er in der Bevölkerung in weiten Teilen doch seinen Rückhalt hat. Also er ist eben nicht der letzte und größte und längst dienende Diktator, wie er sozusagen im Westen genannt wird, sondern Alexander Lukaschenko hat dazwischen einfach auch immer wieder einen Kurs eingelegt, der in Weißrussland auf großen Zuspruch gestoßen ist. Und wenn es von russischer Seite heißt, das kommt aus Weißrussland, dann steht das für Qualität. Ja? Also ob das jetzt die Belgas, die großen Baggertransporter sind, die also von der Metallindustrie, Kohlebergbau und so weiter. Ich bin auf einigen dieser weißrussischen Riesenbagger in Kuspas selbst gewesen. Ich habe weißrussische Möbel gekauft, die wirklich gut sind und die mittlerweile alle für Qualität stehen. Also Weißrussland steht für Qualität. Und das hat schon noch sehr, sehr viel, glaube ich, mit diesem Wirtschaftskurs von Lukaschenko zu tun. Und es ist ihm auch immer wieder gelungen, sich zu Russland sozusagen mit Russland auf Augenhöhe zu behaupten. Das trotz gewisser geografischer Fakten.
Ja, Frau Kneißl, Sie haben mich eben noch darauf hingewiesen, glücklicherweise darauf hingewiesen, dass wir ein ganz wichtiges Thema bisher noch nicht besprochen haben. Das ist nämlich die gefallene Brandmauer hier in Deutschland gegenüber der AfD. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer werden es mitbekommen haben. Am Mittwoch war ein historischer Tag, zumindest im Sinne der Mainstream-Medien, denn das erste Mal ging ein Antrag mit Stimmen der AfD und CDU zur Beschränkung der Migration durch den Bundestag. Aktuell, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, soll das Gesetz zur Begrenzung der Migration verabschiedet werden. Und man kann getrost sagen, dass alle Medien und ein Großteil der Menschen in Deutschland deswegen auf die Barrikaden gegangen sind. Es kam zu spontanen Demonstrationen vor der CDU-Zentrale in Berlin. Es wurde ein CDU-Verbot gefordert. Es wurde von einem historischen Dammbruch gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem Tabubruch. Die Empörung war und ist auch weiterhin so groß wie selten in diesem Land. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen Fall der Brandmauer in Deutschland verfolgt? Ist das für Sie auch ein Tabubruch oder sind Sie da etwas rationaler, Frau Kneißl?
Ja, ich bin zwar kein gewachsener Parlamentarier, aber parlamentarische Arbeit, so viel ich weiß und auch als Ministerin erlebt habe, wo ich dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig war und ich habe meine parlamentarische Arbeit sozusagen auch entsprechend ernst genommen. Parlament ist alles im, bedeutet Mehrheiten finden, ja. Und das ist jetzt erfolgt. Und diese CDU-Gesetzesvorlage ist ja wirklich sozusagen, ich glaube, der letzte Auslöser und für eine totale Rückweisung von papierlosen, undokumentierten Zuwanderern war der Fall von Aschaffenburg, dieser Messermord, ja, wo ja nicht nur ein zweijähriges Kind und andere mit vielen, vielen Messerhieben getötet wurden, sondern auch ein 41-jähriger beherzter Passant, der einfach dazwischen schritt, ja. Und das ist dieser Mord von Aschaffenburg war vielleicht ein Mord zu viel, weil wir hatten es ja besprochen in unserer letzten Sendung. Besagter Mörder jetzt schon längst hätte abgeschoben werden müssen. Und da war eben wieder mal Staatsversagen, weil ob es jetzt das Bundesasylamt unterbesetzt ist oder wie auch immer, aber diese Personen halten sich sozusagen völlig unkontrolliert auf deutschem, schwedischem, österreichischem Staatsgebiet auf. Das heißt, die CDU hat hier Mehrheiten gesucht, hat eine Mehrheit gebildet mit der AfD. Und die AfD ist eine im Deutschen Bundestag vertretene Partei. Wir wissen, dass es Bemühungen gibt, diese Partei zu verbieten, ja, von welcher Seite auch immer. Ich weiß nicht, wie weit hier der Rechtsstaat Deutschland geht, eine Partei, die mit 20% im Bundestag, oder weniger sind es, 20%, glaube ich, haben sie jetzt in den Umfragen, ich weiß nicht, mit wie viel Prozent sie im Bundestag vertreten sind, aber diese Partei zu verbieten. Jedenfalls innerhalb einer Abgeordnetenkammer werden Mehrheiten gesucht. Und das ist passiert. Wenn man jetzt so weit geht und sagt, die CDU gehört verboten oder CDU-Büros werden angezündet, abgefackelt, attackiert, müssen unter Polizeischutz gestellt werden, das zeigt schon, wie die Lage in Deutschland ist, ja. Und eine andere Sache ist natürlich, ich habe dazu jetzt ein bisschen was gelesen, vor dem Hintergrund dieses Parlamentsentscheids im Deutschen Bundestag. Eine andere Sache ist natürlich, inwieweit dieses neue Bundesgesetz wirklich vor den europäischen Institutionen standhalten kann. Weil es wird natürlich sofort jetzt der Europäische Gerichtshof angerufen werden oder vielleicht agiert er auch von Amts wegen ex officio. Da bin ich jetzt nicht genug sattelfest im europäischen Recht, aber ich fürchte fast, sage ich mal als Juristin, dass dieses neue Gesetzes, dieser dieses Gesetz, also kein Vorhaben, es ist beschlossen worden, nicht standhalten kann vor dem Europäischen Gerichtshof. Und dann, wenn man so will, war dieses gesamte Theater umsonst. Ja. Also dass wie dann Deutschland sozusagen sich oder wie ein Bundeskanzler Merz sollte ja die Mehrheiten finden und im April oder Mai angelobt werden als deutscher Bundeskanzler. So ein Verfahren zieht sich ja. Ja. Das ist ja nicht so, dass das jetzt in den nächsten Wochen gleich mal entschieden wird. Aber sollte der dann mit einem solchen EuGH-Verfahren konfrontiert sein, dann frage ich mich, wie die doch so, ich sage das jetzt einmal etwas satirisch, traditionelle und umfassende deutsche Europapolitik wirklich weitergeführt werden kann. Weil es ist auch einem Merz und vielen anderen nicht ganz klar, vielleicht fehlt es ihnen da einfach an der am Wissen oder an den Beratern, was alles nicht mehr möglich ist aufgrund des heutigen Acquis communautaire, also des Rechts, jenes Rechtsbestands, der für alle verpflichtend ist. Ja? Also Deutschland kann sich hier nicht aus der Pflicht nehmen. Deutschland hat dieses Recht und hat die Zuständigkeit des EuGH hier in vollem Ganzen übernommen. Als Fußnote angemerkt, eine der wesentlichen Themen bei den Brexit Forderungen Johnson und Co. war ja im Jahr 2015, 2016 regelmäßig, wir wollen nicht den Vorgaben des EuGH ständig folgen. Also für die Briten war jetzt weniger das Nettozahlerproblem, sondern es war auf britischer parlamentarischer Ebene, soweit ich mich zurückerinnere, immer die Problematik Europäischer Gerichtshof und dessen weite Kompetenzen. Daher als Juristin würde ich mal sagen, Achtung, das Ganze kann sozusagen wirklich ein Riesentheater jetzt gewesen sein, für das, für den Wahlkampf vielleicht, ja, vielleicht, das ist jetzt alles nur Spekulation, die CDU eventuell Stimmen gewinnt, die AfD vielleicht ein paar Stimmen verliert, weil so mancher CDUler sich sagt, na, wir haben ja jetzt den Merz, der ist die bessere AfD. Oder es kann sogar auch zu einem Verlust der AfD und zu einer Stärkung der SPD oder wie auch immer führen. Ja, wir wissen es nicht. Das ist alles jetzt reine Spekulation, das ist Wahlkampfhysterie. Aber als Thema in unserer Sendung ist es natürlich unter Anführungszeichen gesetzt interessant. Nur ich würde sagen, Achtung, wir wissen nicht, wie der EuGH das Ganze sieht. Und es hat sich ja in der Zwischenzeit zu Wort gemeldet Altkanzlerin Angela Merkel, die also warnte und meinte, aber interessanterweise, niemand von diesen Personen hat an den EuGH gedacht.
Ja, sehr interessanter Aspekt, Frau Kneißl. Das werden wir jetzt natürlich weiter verfolgen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wird jetzt gerade im Bundestag über dieses Gesetz beschlossen, das hier den Titel trägt Zustrombegrenzungsgesetz, also bürokratisch verklausuliert. Frau Kneißl, mit dieser letzten Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für die wie immer sehr kompetenten, spannenden Ausführungen Ihrerseits. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächsten Freitag wieder zusammenfinden werden, um die geopolitischen Entwicklungen dieser Welt zu thematisieren und zu analysieren, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch ich freue mich auf unser regelmäßiges, wöchentliches Wiedersehen, Gedankenaustausch und Ihnen auch einen noch intensiven Tag. Ich glaube, Sie sind heute sehr, sehr im Einsatz und gut, dass wir dazwischen noch diese Stunde gefunden haben. Alles Gute.
Genau. Und auch für Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.